die Rolle war häufig, die Person steht eine halbe Treppe tiefer zum CEO. Mhm, das ist der Überträger der Zahlen, ja, der dienstfertig, ja, das Reporting dann überreicht und der große CEO, der entscheidet dann, wie es weitergeht damit. Mhm. Und insofern ist es für diejenigen, die aus der Rolle des CFO eigentlich für sich auch mehr machen wollten, viel schöner, weil sie natürlich dann auch eine viel größere Bandbreite ihrer eigenen persönlichen Kompetenzen nutzen können.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Antje, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine große Freude. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, würde ich dich bitten, einfach mal einen beruflichen Abriss zu geben. Was hast du erlebt? Wo kommst du her? Und dann auch gerne, ja, was dich irgendwie motiviert, morgens aufzustehen. Wofür brennst du? Gerne auch da ein paar Impulse und Insights von dir.
Gerne. Guten Morgen, lieber Viktor. Vielen Dank für die Einladung. Gern komme ich deiner Bitte nach, da so ein bisschen Intro zu mir selber zu geben. Versuche es kurz zu halten, weil die wesentliche Zeit sind die letzten 25 Jahre, die ich im Bereich Interim Management verbringen durfte. Davor gab es ein Studium im Bereich Marketing Kommunikation, was mich eigentlich dazu bereit machen sollte, in die Werbung zu gehen. Und als ich dann in der Werbung war, dass ich dann feststellte, das ist nicht mein Leben, sind zu viele Luftschlösser, zu wenig Bodenhaftung. Mhm. Und bin dann wirklich per Zufall in der sehr jungen Branche der Vermittler für Interim Management gelandet in München, war bei einem der ersten Vermittler tätig, die es damals in Deutschland gab. Im Prinzip ist das auch sehr prägend deswegen für mich gewesen, weil das Thema Zufall eine ganz große Rolle spielt, finde ich, im Leben und auch wie man Möglichkeiten und Chancen, die sich durch Zufälle ergeben, nutzen kann. Für mich war es ein Riesenzufall, weil die Branche gab es eigentlich nicht. Ich hatte damit eigentlich auch nichts am Hut. Und im Nachhinein habe ich
grüne Wiese, ne?
Total grüne Wiese, Riesenchance, wenn man da jung einsteigt. Und auf der anderen Seite lernt man sich dann auch irgendwann mal so kennen, dass man sagt, cool, deswegen habe ich dieses Marketingstudium gemacht. Und es kombiniert hervorragend die Nähe zum Menschen. Mhm. Weil am Ende handelt es sich bei dem, was wir tun, um ein extrem erklärungsbedürftiges, individuelles Produkt. So, und ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Kurz noch zum Ende der Vorstellung. Ich habe mich dann 2009 selbstständig gemacht, weil ich letztendlich die Vermittlung, wie sie sich situiert hatte, für Interim Management ein Stück weit anders ausprägen wollte. Mhm. Und ich fand, dass die bis dato Anwesenden in der Vermittlung das für sich sehr unter maklerhafter Vermittlung abgelegt hatten. Und ich wollte tatsächlich in die Richtung Agentur gehen. Und seitdem gibt es die Firma Bridge seit 2009 mit heute 20 Mitarbeitern in Grünwald. Wow.
Und ich höre raus, das Thema Mensch ist dir sehr, sehr wichtig, ne? Also menschenzentriertes Arbeiten. Und ich glaube, wir werden das eine oder andere Mal auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen. Und durch deine 20 oder 25 Jahre Erfahrung in diesen ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Bereichen, was ist dann dein Blick auf die, ja, ich sag mal, Verantwortliche im Finanzbereich und wie diese, weil es, glaube ich, schon so ein bisschen unterschiedlicher Typ Mensch sind, wie diese Menschen erfolgreich mit Menschen aus den Fachbereichen zusammenarbeiten können. Also vielleicht auch Marketing oder Produktion oder Vertrieb. Ne? Wie geht da erfolgreiches Zusammenarbeiten?
Es hat natürlich viel mit Menschen zu tun und auch derjenige, der im Titel das F für Finance trägt, sollte nicht vergessen, dass es sich um Menschen handelt, mit denen er arbeitet und nicht nur um Zahlen. Ich finde aber, dass sich der Beruf, also ich komme jetzt mal sehr stark auf die Rolle des CFO zu sprechen. Ich finde, dass die Rolle und der Beruf des CFOs sich in den letzten 20 Jahren so sehr, sehr stark gewandelt hat. Mhm. Wir haben oft, also frühere Ausprägungen gehabt in den Anfangs 2000ern, dass der CFO eher die halbe Treppe tiefer zum CEO stand, ja, und damit der gewissenhafte Zuträger der Zahlen war und dass der gerne auch im Office mit geschlossener Tür saß, das war normal, weil der musste sich ja ganz in Ruhe in die Zahlen vertiefen.
Mhm.
Und dementsprechend waren das damals ja auch über 20 Jahre her oft Leute, die so, ich sage es mal, innerlich die klassische Buchhalterseele waren.
Mhm. Auch vom Werdegang wahrscheinlich dann, also.
Ja, ja, ja. Mhm. Also diese Genauigkeit, ja, die größere Nähe zur Zahl als zum Mensch, du hast es ja schon leicht angesprochen. Aber naturgemäß wandeln sich auch Rollen, weil sich letztlich ja auch die Herausforderungen in den Unternehmen wandeln. Und ja, ich sage jetzt auch mal ab 2009, das ist ja prinzipiell nicht einfacher geworden. Also mit der ersten Krise und ja, dann gab es nochmal den Aufschwung bis 2018, aber ab 2018 wurde es ja nun wirklich Jahr für Jahr mit neuen Herausforderungen garniert. Immer wieder schwieriger und schwerer. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das Unternehmen richtig tut, was sein Management komplett nutzt und einsetzt und damit eben nicht nur sagt, ja gut, der CFO oder der Finance-Bereich ist dafür da, dass irgendwie das Reporting da ist, sondern was machen wir denn damit? Was kommt denn aus den Zahlen? Und das Wesentliche ist ja die Interpretation dessen, nicht nur rückwärts, also ich sage jetzt mal, dieser Ist-Plan-Abgleich ist ja im Sinne des Morgens eigentlich total alter Hut.
Total. Das ist eine Rückwärtsbetrachtung, ne? Klassische Rückwärtsbetrachtung, ja.
Was machen wir damit? Und das war aber die damalige Art und Weise, wie man gearbeitet hat, weil es war auch alles gut. Ja, wir waren ja Exportweltmeister. Ich mache das jetzt sehr allgemein. Den deutschen Unternehmen ging es in der Regel gut und das, was man machte, war ausproduzieren und immer weiter produzieren, so wie wir es halt immer gemacht haben. Und mit den Krisen und den Zusatzherausforderungen der letzten Jahre hat sich das extrem gedreht und der Blick aufs Morgen ist viel, viel relevanter geworden.
Ja, ja.
So, und wenn du fragst, also um jetzt mal nach langer Analyse deine Frage zu beantworten, was das heißt für den Finance-Bereich auch mit anderen Abteilungen zusammenzugehen, dann sage ich, ist die Anforderung an jeden, egal übrigens wo er arbeitet oder sie, wesentlich größer geworden, Antennen zu haben, in Kommunikation zu gehen, zuzuhören, gemeinsam Ergebnisse abzugleichen und letztlich in der Interpretation jetzt auch der Zahlen eine Zukunft zu entwickeln für den Geschäftsbereich oder fürs Unternehmen. Und zwar eine, in der sich jeder Mitarbeiter auch mitgenommen fühlt. Weil das ist, denke ich, dass die große Änderung, dass heutige Führung und Leadership nichts mehr mit Führung der Anfang 2000er zu tun hatte, ja, wo die Tür weit aufschlug und dann kam man irgendwie der große Chef reingeritten und brüllte ein bisschen rum und durch Angst folgten ihm dann alle. Das ist vorbei, die Zeit.
Das wird heute nicht akzeptiert, ne?
So,
zu Recht auch, ne?
Zu Recht. Und jeder hat eine Meinung und jeder sollte auch eine haben, weil daraus formuliert sich ja dann auch die Antwort auf die strategische Zukunft fürs Unternehmen.
So, und heute Werbung mal in eigener Sache. Sie sind in einem KMU für die Finanzen zuständig und wollen Ihre Rolle auf das nächste Level heben? Unser Seminar Strategische Neuausrichtung der Finanzorganisation für KMUs bei der ZFU International Business Excellence zeigt Ihnen, wie das geht. Lernen Sie, eine klare CFO-Roadmap zu erstellen und Ihren Finanzbereich als echten Partner fürs Business zu positionieren. Mit praxiserprobten Methoden verbessern Sie Ihre Führungskompetenzen und knüpfen wertvolle Kontakte für zukünftige Projekte. Schauen Sie jetzt bei www.zfu.ch vorbei und melden Sie sich heute noch an für das Seminar Strategische Neuausrichtung der Finanzorganisation für KMUs, um die Zukunft Ihres Unternehmens mit frischen Finanzstrategien zu gestalten.
Jetzt hast du so viele Punkte angeschnitten. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Wir versuchen das mal irgendwie.
Tut mir leid.
Nein, super. Also, ich meine, dein Blick durch, ich sag mal schon zwei Jahrzehnte eigentlich, ne, so ein bisschen mehr, ist natürlich mega wertvoll. Denn, also, ich meine, obwohl ich selber über 20 Jahre im Finanzbereich arbeite oder gearbeitet habe auch, ist mein Blick natürlich ein Stück weit eingetrübt, weil ich ja mein Leben lang mehr oder weniger Finanzler war, ne? Und du hast aber jetzt hautnah natürlich diesen Wandel erlebt. Ne? Also was vor 10 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren als CFO in Anführungszeichen gut funktioniert hat, geht heute nicht. Ne? Das höre ich raus. Und ein paar Aspekte, die ich jetzt mal rausgreifen will. Also klar, früher konnte man ein Unternehmen klassisch durch Zahlen, KPIs führen, ne? Mit der Ergänzung rückwärts betrachtete KPIs, ne? Also klassisch Monatsabschluss analysieren, gucken, was passiert ist, und irgendwann am 15. des Folgemonats lag dann alles auf dem Tisch, wenn es gut lief, und dann konnte man dann Maßnahmen ergreifen oder nicht, ne? Und das geht heute nicht mehr, weil das Thema Mensch, also Punkt 1, Thema Mensch, also gleichgewichtig wichtig ist zu den Zahlen. Also das eine ergänzt ja nicht das andere. Und das macht ja, glaube ich, das Profil eines CFOs auch so komplex. Also das, was der CFO bisher können musste, muss er immer noch können, plus noch andere Kompetenzen, ne? Wie Kommunikation, hast du gerade gesagt, wie mit Menschen umgehen, wie die Mitarbeiter einbinden, weil die Mitarbeiter gerne mitwirken, mitreden wollen. Das ist schon ein sehr komplexes Profil, oder?
Absolut, zumal ja dann auch noch das Thema strategische Kompetenz und Stärke hinzugeht, weil auch heute wird oft genug noch nicht mit eingerechnet, dass der CFO auch kompetent sein sollte und ist, bezüglich Business Development. Das ist ja erstmal so gefühlt ganz weit anders verteilt auf dem Äquator der Kompetenzen. Auf der anderen Seite kann er das oder sie das natürlich auch genau deswegen, weil sie mit der Interpretation der Zahlen ja Dinge sehen können, wo er sagt, komm, dann lass uns doch mal mehr in diese Richtung experimentieren, weil das funktioniert ja offensichtlich ganz gut. Also das ist breiter geworden. Was ich aber auch schön finde, weil, wie gesagt, die Rolle früher war oft genug, und wir haben in der Vermittlung auch die Auftraggeber da ganz klar danach gefragt, die Rolle war häufig, die Person steht eine halbe Treppe tiefer zum CEO. Das ist der Überträger der Zahlen, ja, der dienstfertig, ja, das Reporting dann überreicht, und der große CEO, der entscheidet dann, wie es weitergeht damit. Und insofern ist es für diejenigen, die aus der Rolle des CFO eigentlich für sich auch mehr machen wollten, viel schöner, weil sie natürlich dann auch eine viel größere Bandbreite ihrer eigenen persönlichen Kompetenzen nutzen können.
Also auch mitgestalten dürfen, ne? Du hast das Thema Business Development erwähnt. Also das heißt ja, sie entwickeln mit ihrem Kompetenzprofil das Geschäft.
So. Und sind damit auch ein Korrektiv zu den anderen Parts in einem vollständigen Management, wo ja dann auch Sales mit am Tisch sitzt und die Technik mit am Tisch sitzt, wo man sagt, wie bringen wir das eigentlich alles zusammen? Wie bringen wir das, was Sales am Markt möglicherweise sieht, wie bringen wir das in eine vernünftige Übersetzung über Entwicklung zur Produktion? Und wie machen wir dann ein erfolgreiches Feld daraus? Ja, also und deswegen, weil auch diese dolmetschende Komponente so wichtig ist. Ich meine, das gilt für jeden Manager, für jeden Leader auf einer bestimmten Ebene, ist diese kommunikative Kompetenz so wichtig.
Also es reicht nicht nur, dass der finanzverantwortliche CFO super gut analytisch und sich mit Zahlen auskennt, sondern der muss sie, so wie du sagst, Dolmetscher sein. Ne? Also er muss eine Brücke bauen und die Zahlen, die Erkenntnisse, die er daraus gewinnen kann, so übersetzen, dass das Business ja sinnvollerweise was damit anfangen kann. Ne?
Dass das Business was damit anfangen kann, aber auch die Shareholder, ja, weil es geht natürlich heute, gerade wenn man Business Development macht, auch um das um die Budgetierung, ja, wo man sagt, das muss ja irgendwie finanziert sein. Auch Finanzierung ist ja nicht einfacher geworden, sondern eher herausfordernder durch höhere Zinsen, durch auch entsprechende Themen, die Banken da mittlerweile ausrufen, weil die ja auch ihre Sicherheitsaspekte in der heutigen Zeit vor Augen haben. Und insofern geht das natürlich auch in die Richtung, dass da jemand überzeugend sein muss und damit auch strategische Ideen des Unternehmens verkaufen können muss aufgrund der Zahlen und der Planung. Ja, und auch hier ist das Thema oder das Bild desjenigen, der hier wieder irgendwo gewisse Zahlen und Excels und was auch immer überreicht, das Falsche.
Ja. Apropos überzeugen. Jetzt hast du ja schon mindestens zweimal gesagt, der CFO muss natürlich nicht nur rückwärtsgewandt, sondern auch nach vorne, also strategisch nach vorne schauen können und damit auch das Business in die Zukunft entwickeln oder mitentwickeln. Ne? Also 100% bei dir. So, jetzt ist es aber so, dass viele Mitarbeiter, und das nicht nur im Finanzbereich, sondern vielleicht auch allgemein, ja, in der Regel sich damit zufrieden geben, ihren Job zu machen.
Ja.
Und dann ist gut, ne? So, welche Rolle kann der CFO vielleicht da spielen? Wie schafft er das vielleicht, die Leute so ein Stück weit, ja, in die Richtung zu schubsen, dass sie sagen, ja, jetzt schaue ich mal über den Tellerrand hinaus und schaue nach vorne, ne? Und nicht nur, ich lasse meinen Stift um 17 Uhr fallen und wir sehen uns morgen.
Das ist eine super Frage, weil das ja eine Frage ist, die eigentlich das gesamte Land momentan bewegt. Wie schaffen wir es daraus? Wie schaffen wir es auch, die nötige Energie aufzubauen,
das stimmt,
ja, um uns den Dingen zu stellen, die, denen wir uns jetzt einfach mal stellen müssen?
Vielleicht knacken wir jetzt den Code und haben die Lösung. Ne?
Und dann machen wir eine Trademark drauf und verkaufen es.
Genau, du als Marketing-Experte bist ja perfekt dafür geeignet.
Genau. Nein, wir würden das hier als, wie nennt man das in der Programmierung, als Open Source anbieten, damit jeder bitte zahlreich und umfänglich darauf zugreifen kann. Ja, aber im Ernst zurück, das hat was mit Leadership zu tun. Und dementsprechend gilt es, dass man Menschen für Ideen begeistern kann, obwohl sie eigentlich es erstmal ganz gerne bequem hätten und eben, wie du sagst, 17 Uhr nach Hause und den Stift fallen lassen. Mhm. Es geht denen drum, auch ein Stück weit die Situation, in der sich das Unternehmen befindet, so nahe zu bringen, dass es ihre Situation ist. Mhm. Ich glaube, eine große Sollbruchstelle in den aktuellen Zeiten ist, dass die Mitarbeiter die Situation des Unternehmens gar nicht kennen, also nicht wirklich kennen. Okay. Und dann sind plötzlich alle total überrascht, also jetzt machen wir mal das große Bild VW auf, dass da vorne dann jemand steht und sagt, wir müssen Werke schließen. Und dann gehen plötzlich Gräben auf, wo die einen in ihrem Meinungsfeld sind und warum werden wir so spät informiert und da hätte man doch früher.
Wie kann das sein?
Und die anderen sind so in der Enge, dass sie jetzt brachiale Lösungen umsetzen müssen. Und das Erste ist, finde ich, eine total offene Kommunikation, die Leute auch wirklich einlädt, mitzumachen und sie peu à peu zu Unternehmern im Unternehmen macht. Und das hat was mit Leadership zu tun. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen, weil wir, wenn wir Interim Manager vermitteln, ja immer dann in Situationen vermitteln, die ausgesprochen herausfordernd sind. Also wo man sagt, das ist jetzt gerade echt sehr, sehr special. Mhm. Da ist ein Schmerz schon mal extrem groß da. Und es muss da gar kein Sanierungsfall sein. Ja, das können auch Transformationsfälle sein. Aber genau deswegen ist natürlich das Thema Leadership bei Interim Management noch mal mehr das Werkzeug. Gerade in der Vermittlung von Interim Managern geht es dann wirklich darum, eine sehr herausfordernde Ausgangssituation zu bespielen. Und da ist Leadership im Prinzip der Katalysator, wenn ich den entsprechend mitbringe, der wirklich Wunder bewirken kann. Ich mache ein kleines Beispiel, weil das macht das eben erklärungsbedürftige Dienstleistung meistens ein bisschen plakativer.
Sehr gerne.
Wir haben beispielsweise einen Sanierungsfall gehabt im Raum Ulm. Das ist ein Unternehmen im Anlagenbau. Die hatten in den letzten Jahren, also wirklich Sanierungsfall, ging durch die Hände der Banken, ganz, also wirklich kritisch an der Wand gestanden, das Unternehmen. 7 Geschäftsführer in 7 Jahren, also richtig top. Super für die Mitarbeiter, ja, weil die natürlich, die sind froh, wenn sie um 17 Uhr den Stift fallen lassen dürfen und morgen das Gleiche, weil der Rest ist zu aufreibend. Das will ja, der Mitarbeiter will auch eine Sicherheit haben und irgendwo eine Ruhe, um seinen Job zu machen.
Genau.
So, dann kam der 8. CFO, der kam von uns und das ist ein CFO, der für mich heute, so wie ich ihn jetzt auch kenne nach 2-3 Jahren, für mich das Idealbeispiel des modernen CFOs ist.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Der ist unglaublich kommunikativ. Und damit meine ich nicht rhetorisch, redet der alle platt, sondern der hat einfach eine entspannte Distanz zu den Leuten und dadurch unglaublich viel Nähe, weil er sie auffangen kann. Die bieten sofort, die kommen mit Vertrauen rein. Der hat eine lockere Art. Der der weiß, wer er selber ist. Also der muss sich auch nichts beweisen. Ja, der ist einfach eher selbst und er weiß selbst auch, dass er das Werkzeug vor Ort ist und nicht irgendwie jemand, der dann Lorbeeren ernten muss. Mhm. Das heißt, das Erste, was der macht, ist den Leuten zuzuhören. Und zwar erstmal so, dass die sich auch mal leer reden dürfen, ihren Frust loswerden dürfen. Mhm. Das ist auch der, der gerne am Anfang mal alles schnappt und sagt, passt mal auf, heute ist ein schöner Abend, beginn mal grillen.
Cool. Ja?
Also so ganz spontan. Und der natürlich bei so einem Abend nochmal mehr Nähe aufbauen kann. Das ist auf der anderen Seite jemand, der sehr pragmatisch die Stärken der Leute zusammenfasst und die Schwächen fördert. Mhm. Das heißt auch, der hat dann relativ bald Entwicklungsworkshops gemacht, um vor allem die mittlere Ebene dann mal ein Stück weit höher zu heben. Der hat dadurch, dass er auch eine Ruhe hat und eine Entspanntheit, aber auch einen Zug zum Ziel, ja, also so im Sinne, was sind die Potenziale, was können wir jetzt aus diesem Unternehmen machen, sehr für Vertrauen bei den Banken gesorgt. Und das Kunststück ist dann am Ende des Jahres gewesen, die haben die Refinanzierung hinbekommen.
Ja.
Er steht quasi im Kleingedruckten, wo man sagt, also ohne den geben wir das Geld nicht, der bleibt bitte drin.
Mhm.
Und heute, und wie gesagt, er hat weiter auf dem Titel den CFO. Der spielt auf einer Ebene zum CEO, fördert den, entwickelt den auch, baut mit dem gemeinsam Business Development Projekte auf, neue Geschäftsbereiche, ist also wesentlich mehr, ist auch ein Generalist. Aber hat nie vergessen, dass sein Background die Rolle mit dem F ist.
Mhm.
So. Und ich finde, das ist, also eben auch, weil man es so gut abrufen kann, ein tolles Beispiel, wie man diese Rolle besetzen könnte oder welche Möglichkeiten es auch für die Menschen gibt, die sich für die Rolle interessieren, wie man sie ausleben kann.
Das ist wirklich interessant, was du gerade erzählst. Und zwar, ich lese gerade das Buch Good to Great. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Jim Collins. Ist ein Bestseller, gibt es leider nur auf Englisch, aber man kann es trotzdem sehr gut lesen. Und da sind zwei Sachen, die du jetzt erwähnt hast, stehen da tatsächlich drin zum Thema Leadership.
Mhm.
Also Punkt 1, die Sache über sich selbst stellen. Also erfolgreiche Führungskräfte sind nicht diejenigen, die die besten rhetorischen Reden schwingen können, die den schönsten Anzug haben, sage ich mal, ne? Sondern die Sache über sich selber stellen. Die sich selber vielleicht auch nicht so wichtig nehmen. Ne? Und das höre ich bei dir raus. Das ist, ja, das schafft Vertrauen, glaube ich. Ne? Das schafft Nähe. Und Punkt 2, was du gesagt hast, wird auch in dem Buch erwähnt, ist get the right people on the bus. Ne? Also, was sind die Leute, in die ich vertrauen kann? Und die bringe ich in meinen Bus sozusagen. Ne? Und dann entwickle ich sie weiter. Dann schaue ich, dass ich weiter in diese Menschen investiere, weil nur mit der richtigen Mannschaft, und ich glaube, das beschränkt sich ja nicht nur für so ein Unternehmen, nur mit der richtigen Mannschaft kann ich das Ruder rumreißen und erfolgreich sein. Ne? Also
so ist es.
Jeder, der glaubt, dass er das Unternehmen gerettet oder saniert hat, der hat nicht den richtigen Blick. Ne? Also alleine schafft es ja keiner. Ne? Nicht bei einem Unternehmen. Ne?
Nee, und die Eitelkeiten, die muss man sich da auch nehmen. Also ich finde natürlich schon, da ist es bei dem Interim-Manager nochmal mehr ausgeprägt, sachorientiert zu sein, weil der hat sich ja auch explizit aus dem Karrieredenken heraus gelöst, aus bestimmten Gründen heraus. Aber ich sage auch mal, dass mit sich selbst im Reinen sein macht einen sofort authentisch, macht einen glaubwürdig und macht einen nahbar. Und all das sind Attribute, die ich brauche, um mit Menschen jeglicher Couleur, jeglicher Ebene möglichst schnell warm zu werden. Mhm. Und zu sagen, der Erfolg, den hat das Team kreiert und da kann ich mich ganz weit zurücknehmen, zumal ich ja auch eine Organisation aufbauen will, die sich selbst trägt, die viele Schultern hat. Also selbst tragen funktioniert ja immer nur, wenn es nicht nur Schlüsselpersonen gibt, sondern eine breittragende Stabilität. Und das bedeutet auch natürlich, dass ich Teams befähigen muss, das Ziel, was dieses Team letztlich auch hat in der Art der Rollenverteilung, selbstständig zu erreichen. Also ich finde, was ich momentan total spannend finde, ist die Entwicklung eben von sich selbst organisierender Teams, wo man sagt, du brauchst einfach auch nicht diese klassische Abteilungsleitung, die dann irgendwie Arbeit organisiert und verteilt und dann guckt, dass auch alles wirklich gemacht worden ist. Das ist zum Beispiel, finde ich, eine super Entwicklung, weil man damit natürlich auch Menschen stärkt und in dem, was sie tun, auch auf Mitarbeiterebene viel, viel ja selbstständiger, selbstverantwortlicher macht, was im Ergebnis dazu führt, dass sie eben nicht mehr um 17 Uhr den Stift fallen lassen. Das heißt auch nicht, dass die ständig Überstunden machen, aber das heißt, dass sie ihre Rolle so spielen, wie sie unternehmerisch für das Unternehmen wichtig ist.
So, jetzt stelle ich mal eine provokative Frage. Wenn eine Führungskraft seine Mitarbeiter befähigt und motiviert, selbstständig zu arbeiten, selbstständige Entscheidungen zu treffen und so wie du gesagt hast, das Team quasi unabhängig von sich machen, dann macht er sich doch überflüssig.
Ja, wozu brauchen wir da Führungskräfte? Ich wusste, dass du das sagst. Und jetzt ist meine Antwort natürlich nicht die, das ist ja der auch momentan Trend in Deutschland. Wir merken es über viele Bewerbungen, die uns momentan erreichen. Es wird ja unglaublich viel mittleres Management abgebaut, weil sich ja viele die Frage stellen, sag mal, was machen wir mit den Kosten? Müssen Kosten sparen? Nehmen wir das jetzt alles raus? Das ist, finde ich, ein klassisches Pendel, was jetzt massiv in eine Richtung schwingt. Das wird auch wieder zurückschwingen, weil es ohne mittlere Führungsebenen nicht funktioniert. Der Punkt ist nur, und das ist der Switch, der passieren muss, wir brauchen Führungskräfte nicht, um zu verwalten. Dafür sind sie nun wirklich zu teuer. Ja, um die Arbeit vorzubereiten und hinzulegen. Da haben wir ja mittlerweile auch ein paar Tools, die das letztlich im Sinne der Admin entsprechend schon auch in digitaler Form tun können. Ja, ja, ja. Wozu sind Führungskräfte da? Und das ist etwas, wo wir unsere Kunden oft erwischen, Auftraggeber, die eben dann große Schmerzen spüren. Die Führungskräfte häufig laufen selbst in Hamsterrädern jeden Tag irre. Ja, also, und wenn wir uns das Bild des Hamsters vorstellen, dann sagen wir, warum rennt er denn eigentlich wie ein Wahnsinniger den ganzen Tag durch dieses Rad? Dann rennt der große Hamster in Form des Abteilungsleiters oft deswegen, weil er sich nur so noch spüren kann. Da hat er nämlich richtig viel bewegt. Ja, dann geht er nach Hause.
Wenn der Terminkalender am besten richtig, richtig voll ist, ne?
Es war so sau viel los heute und was für ein Stress. Aber dass ich in meiner Rolle als Führungskraft vor allem natürlich auch den strategischen Anteil habe und die Zukunftssicherung, das ist in die Rolle entweder nie reingeschrieben worden oder wurde negiert. Auf jeden Fall ist das Stück, warum wir Führungskräfte brauchen, die natürlich den Blick analytisch auf den Horizont von morgen heben können. Und das ist ein Skill, was auch nicht jeder Mitarbeiter kann, weil, wie gesagt, der Mitarbeiter will in Ruhe seinen Job machen und Sicherheit spüren.
Ja. Also ich bin froh natürlich, dass du die Frage so beantwortet hast. Das war mir natürlich klar. Ich erlebe dieses Thema tatsächlich aber als eines der schwierigsten. Also wir begleiten ja auch Transformationen mit Fokus auf den Finanzbereich. Und da geht es natürlich immer sehr stark darum, dass Mitarbeiter befähigt werden, dass sie, also jetzt im Finanzbereich, sich als Businesspartner aufstellen und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass die Führungskraft jetzt in meinem Fall im Finanzbereich auch loslassen muss, Mitarbeiter befähigen muss. Und das finde ich mit der schwierigste Part in diesen Transformationen, die wir begleiten, weil Führungskräfte definieren sich natürlich auch über Jahrzehnte, über ihren Status, über ihren Macht, über die Anzahl der Fenster, über die Größe des Autos und so weiter, über die Fülle des Kalenders. Das ist schon nicht einfach, das zu ändern. Ne?
Ist nicht einfach, weil natürlich gilt dann immer wieder der alte Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das, was wir beobachten, ist schon, also weil da haben wir, glaube ich, auch die ähnliche oder gleiche Person im täglichen Gespräch. Das sind Jahrgänge, die im Zweifel jetzt auch sagen, naja, ich habe ja nur noch 3-4 Jahre bis zur Rente und die würde ich gerne auch noch in dem gleichen Modus zu Ende bringen. Was ich persönlich verstehe und auch nicht werten will. Ich glaube, es ist ein generelles Thema und ich habe aber auch Hoffnung, weil wir gerade per Anfang diesen Jahres irre viel zu tun haben mit Auftraggebern, die verstanden haben, dass Transformation dazugehört und dass man auf niemanden warten darf, der einem dann den Weg wieder einfach oder das Feld etwas einfacher macht, weil es wird einem nichts mehr geschenkt werden in den heutigen Zeiten. Und die intrinsisch motiviert da schon vieles getan haben, um diese Transformation anzuschieben. Und ich glaube, ja, das fragt beim einen oder anderen. Ich glaube, was in Zukunft ein Teil der Lösung ist, ist zu lehren, was heißt eigentlich Leadership? Und ich glaube, das Thema Führung und Leadership ist in Deutschland irgendwie ein Stück weit verpönt. Ja, die meisten sind aufgestiegene Fachkräfte, die, weil sie in der Fachlichkeit sehr, sehr gut waren.
Ja, das ist, glaube ich, immer noch der klassische Karriereweg. Ja.
So. Und was ich schlimm finde tatsächlich, ist, dass gerade auch in größeren Unternehmen auch HR-seitig nichts getan wird, um zukünftige Führungskräfte auf die Rolle vorzubereiten. Sondern die werden da reingeworfen, haben eigentlich gar nicht verstanden, was ihre Aufgabe ist. Und dann manifestiert sich das natürlich im Sinne des Seins und des Anscheins darüber, welches Büro ich habe, welcher Firmenwagen auf welchem Parkplatz steht, und trägt aber nichts mehr für den Unternehmenserfolg in dem Sinne bei, dass man sagt, du bist ja eigentlich da, um hier alles zu geben, um das Unternehmen nach vorne zu bringen.
Strategisch weiterentwickeln, ne? Und nicht nur zu verwalten. Ne? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du anbringst. Also Führungskräfte sind nicht da, um die eigene Arbeit oder die Arbeit der Mitarbeiter zu verwalten, sondern die dürfen durchaus mal auch einen Vormittag ohne Termine haben und die Füße im übertragenen Sinn auf den Tisch zu legen, um mal zu überlegen, was muss ich in den nächsten 2 Jahren anpacken, damit ich noch besser, damit ich noch schneller, damit ich noch effizienter werde. Ne?
So, und das ist, sage ich jetzt mal so, das ist leicht gesagt, und jetzt gucken wir uns mal selbst an, ja, wie oft haben wir das selbst, wie oft gewähren wir uns diesen Raum, zu sagen, ich trage auch was bei, wenn ich mal nur nachdenke. Weil jetzt hacke ich ja gerade nicht wie irre in irgendwelche Tasten und baue irgendwie meinen E-Mail-Postkorb ab oder habe im Viertelstundentakt irgendwelche Teams-Meetings. Kann man sich herrlich auslasten, auch mit der heutigen Technik. Also kann man sich irre beschäftigen.
Das ist nachweisbar auch, oder? Am Ende des Tages kann man da gut einen Haken dran machen und sagen, jawohl, Terminkalender voll abgearbeitet, Posteingang voll abgearbeitet.
So, aber das Tolle ist, dass das kann funktionieren. Und ich sehe das übrigens bei mir im Unternehmen. Wir sind 20 Mitarbeiter. Ich habe, wie so ein bisschen angeteasert, hervorragende Erfahrungen gemacht mit Teams, die sich selber verwalten, wo man sagt, die sind auch austariert, weil jeder Stärken mitbringt, die ein anderer das Gegenüber nicht hat. Damit sind die in Summe ein Ganzes. Und das Spannende ist, wenn man die über das Level hinaus hat, zu sagen, eure Prozesse, die kenne ich nicht, die müsst ihr selber für euch entwickeln, und zwar, wie sie möglichst effizient sind für euch, dann hat man plötzlich Mitarbeiter, die nach einem Wochenende ins Büro kommen und sagen, du pass mal auf, ich habe mir Folgendes überlegt, könnten wir nicht so und so und so vorgehen, und sag mal, was hat denn das eigentlich dann Richtung Schnittstelle zur anderen Abteilung? Was macht denn das mit den anderen? Und merkt, wow, da wachsen dann wirklich Köpfe heran, die sich diesen Raum wirklich schaffen und damit unglaubliche Wertbeiträge schaffen können fürs Unternehmen.
Ja, und daran sieht man, dass es funktionieren kann, ne? Und dass man dann auch als Führungskraft alles andere als überflüssig wird. Ne? Also ganz im Gegenteil sogar. Ne? Also die Wertschätzung und die Wertigkeit der Führungskraft wird dadurch eigentlich noch erhöht. Ne? Und das verkennen, glaube ich, viele.
Ja, weil sie so festgefahren sind, weil sie sich in der Sicherheit wiegen wollen, bloß keinen Schritt machen, weil der könnte schon wieder der Falsche oder der Letzte sein. Die anderen bewegen sich ja auch nicht. Also wenn ich mich bewege, wieso? Würden sich aber alle bewegen, kämen sie ganz anders zusammen, würden viel mehr ausprobieren, hätten, das ist ja auch etwas, was ich oft eben sehr vermisse, die Unternehmen leisten sich keine Experimente mehr, also produkttechnisch, markttechnisch, einfach immer weitermachen, bis es dann doch nicht mehr geht. Und eben das Selbstwertgefühl, wenn man merkt, welche Wertbeiträge man leistet, ist ein ganz anderes. Und klar, natürlich ist es eine Frage der Führung von oben, auch der Shareholder zu sagen, wie incentiviere ich denn eigentlich meine Führungskräfte? Mache ich das nur am Ist fest oder mache ich vielleicht noch ein paar KPIs mehr, die eher zukunftsbezogen sind? Es gibt so viel zu machen. Könnten wir den ganzen Tag drüber reden.
Das ist richtig. Ja. Ich sehe gerade auf die Uhr, die läuft uns tatsächlich davon. Und das Thema kann natürlich auch nicht abschließend diskutiert werden. Aber vielleicht müssen wir tatsächlich da mal einen Teil 2 von diesem Thema wagen und deutlich stärker nochmal auf das Thema Leadership einsteigen, weil klar, dein Blick ist sehr, sehr wertvoll. Ne? Also du siehst, wie sich die Unternehmen, die Bedürfnisse der Unternehmen wandeln. Und ich glaube, die Führungskräfte, du hast es einmal vorher im Nebensatz gesagt, man darf sich auch nicht zu sicher sein, ne? Wenn die Anforderungen der Mitarbeiter, der Unternehmen, der anderen Stakeholder, wenn die sich ändern, dann müssen die Führungskräfte schon auch sich kurz zurücknehmen und überlegen, okay, ich muss mich schon auch ändern. Ne? Ich kann nicht einfach so weitermachen, wie ich die letzten 20 Jahre vielleicht gemacht habe.
Ja, vor allem, weil ich die anderen ja nicht ändern kann. Ich kann mich nur selbst ändern. Das ist ja dann auch nochmal so ein Thema, woran man durchaus verzweifeln kann, weil die anderen ändern wäre ja viel einfacher, als sich selbst zu ändern. Aber ja, also ich glaube, tatsächlich Folge 2 wäre spannend, mal in einem Abstand, ja, wo man sagt, auch gerade in dem Land passiert ja viel, was mit Führung zu tun hat, und mal gucken, wie das sich dann wieder ausprägt Richtung Unternehmen. Kann man sich da vielleicht von der Politik irgendwann in einer Zukunft auch mal wieder eine Scheibe abschneiden im Sinne guter Führung? Aber das wird das Erfolgskriterium Nummer 1 sein, dass man sich da rausbewegt aus dieser Festgefahrenheit und Mut findet, um sich einzubringen. Und wie gesagt, das Einbringen macht auch viel mehr Spaß als dieses unsichere Abwarten, was die bösen externen Faktoren jetzt wieder Schlimmes über uns bringen werden.
Und ich hoffe sehr, dass durch die Impulse von dir oder durch die Diskussion von heute, dass der eine oder andere tatsächlich etwas nachgrübelt und sagt, komm, ich wage mal ein Experiment und ich lasse mal ein Stück mehr los und ich nehme einfach nicht jeden Termin an, der bei mir ins Outlook einschwirrt, und so auch an der Werthaltigkeit des Unternehmens zu arbeiten. Bevor wir Schluss machen, Antje, wie kann man dich erreichen? Wenn jemand interessiert ist, sich weiterhin mit dir auszutauschen oder vielleicht auch an deiner Dienstleistung, wie kriegt man dich am besten?
Ich glaube, am besten und einfachsten findet man mich in LinkedIn. So haben wir uns ja auch gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten findet man mich in Grünwald bei München am Bavaria Filmplatz.
Schön.
Da sitzen wir auch schon seit langen Jahren und ja, haben tatsächlich auch den einen oder anderen Besuchsverkehr, nicht Berufsverkehr. Mhm.
Und vielleicht schaffe ich es auch mal, da vorbeizukommen.
Das stimmt, genau. Wenn die Straßen wieder aufgetaut sind.
Ja, genau.
Irgendwann
genau.
Einmal.
Klasse, Antje. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr inspirierendes Gespräch mit vielen tollen Impulsen und ich bin davon überzeugt, dass die Zuhörer da einiges mitnehmen können. Vielen herzlichen Dank.
Ich hoffe es und habe ganz vielen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht, weil so ein Gespräch lebt ja immer nur von Zweien, wenn einer monologisiert und das Thema gar nicht trifft. Es ist ein Frage-Antwort-Spiel und deswegen hat es mir so viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Klasse. Dankeschön.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.